ich weiß nicht, wen oder was du im Moment oder in diesen Tagen erwartest, aber vielen Leuten geht es so, dass sie jetzt in den kommenden Festtagen oder jetzt auch an den Adventssonntagen Besuch erwarten oder eingeladen haben. Familie reist an, Freunde kommen, alte Bekannte haben sich angekündigt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr auch wen eingeladen habt. Wenn du zu dieser doch recht großen Truppe gehörst in diesen Tagen, dann vermute ich, wird es so langsam bei dir im Kopf auch anfangen, dass du bestimmte Vorbereitungen triffst. Ja, also je nachdem, wer kommt und wie lange die bleiben, muss man das klären, wo kommen sie unter, bei uns zu Hause oder doch im Hotel oder Pension oder wie auch immer. Was macht man zum Essen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ist es doch der Kartoffelsalat mit den Würstchen, die Weihnachtsgans, die Ente oder bleiben wir bei Raclette? Hat Aldi noch Raclette-Käse? Eine wichtige Frage. Ist unser Esstisch eigentlich groß genug? Haben wir ausreichend Stühle? Oder wann mache ich die Einkäufe eigentlich dafür? Und wer hilft mir? Wollen wir uns was schenken oder nicht? Und wenn wir das tun wollen, habe ich für jeden was. Je nach Anzahl, je nach Besuchsgröße kann das ja durchaus eine Herausforderung sein. Und dann die Wohnung auf Vordermann bringen. Es muss geputzt werden, es muss aufgeräumt werden, es muss dekoriert werden. Was heißt es muss? Man möchte das ja, wenn der Besuch kommt. Und dann wird hin und her telefoniert, wann kommt ihr, wie machen wir es, bringt ihr noch was mit, haben wir alles da und so weiter. Und dann naht dieser Tag, der große Tag, wann der Besuch kommt und der Stresspegel steigt und auch die Vorfreude steigt mit. Und dann ist es endlich soweit, hoffentlich hat man alles fertig, man wartet gespannt auf den Besuch. Bei uns ist das so, bei unseren Kids, im Speziellen einer unserer Jungs in dem Fall, da fällt mir das immer wieder auf, wie krass stark so eine Vorfreude werden kann. Das ist echt extrem. Wenn besonderer Besuch sich ankündigt, dann kann dieser Junge es kaum aushalten, bis dieser Besuch endlich kommt. Da wird sich sogar vor die Eingangstür gesetzt draußen und gewartet, obwohl es eiskalt ist, völlig egal. Und am liebsten würde man dem Besuch auch noch entgegengehen oder laufen, wenn man denn wüsste, wo genau er herkommt. Also da ist wirklich Spannung ohne Ende drin. Und wenn dann der Besuch endlich kommt, dann wird rausgestürmt, egal ob da Autos rechts und links kommen oder wie auch immer. Da muss man immer ein bisschen eingreifen, damit das dann auch alles heile abgeht. Also, dann kommt der Besuch, freudiges Begrüßen, man hat hoffentlich eine super Zeit zusammen, alles super, alles toll, man isst ohne Ende, geht hin und wieder auch mal spazieren, um irgendwie die Verdauung am Leben zu halten und verbringt richtig gute Tage miteinander. Also so kenne ich das zumindest. Aber dann, nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, mir geht das hin und wieder so oder meistens eigentlich, dann neigt sich das Ganze so einem, also es geht über so einen Zenit rüber, ja, wo man sagt, wir haben eine richtig tolle Zeit, aber irgendwie setzt so ein Sehen ein, jo, so langsam könnten wir auch mal wieder in den Normalmodus übergehen, mit anderen Worten, ihr dürftet auch wieder nach Hause gehen. Das sagt man natürlich nicht so, aber man denkt das häufiger, denke ich zumindest, vermute ich mal. Und so ist das ja eigentlich auch mit Gästen, oder? Also man hat die ja auch wirklich gerne da. Man möchte, dass Gäste sich wohlfühlen. Wenn man die einlädt, dann möchte man, dass sie sich wirklich wohlfühlen. Und man zeigt ihnen in der Regel auch ein aufgeräumtes Zuhause. Also zumindest so, wie man das selber als aufgeräumt versteht, wie man das selber so als Wohlfühlfaktor einrechnen würde. Und in der Regel zeigt man sich von seiner Schokoladenseite, also nicht von seiner schlechtesten. Und dann sagt man den Gästen häufig ja auch, fühlt euch wie zu Hause. Kennt ihr das? Also ich sage das auch hin und wieder, aber man würde nicht sagen, benehmt euch wie zu Hause, weil man genau weiß, wie man sich selber zu Hause benehmen würde. Und das will man eigentlich nicht. Und wenn Gäste so drauf sind, dass die dieses fühlt euch wie zu Hause als benehmt euch wie zu Hause interpretieren, dann wird das schnell so ein bisschen brenzlig. Ja? Also es gibt gewisse Sachen, die hält man in der Regel ein. Man geht zum Beispiel nicht selbstständig an den Kühlschrank, ja, als Gast, sondern da fragt man nach. Oder man geht auch nicht unbedingt ungefragt ins Schlafzimmer oder durchsucht den Keller oder ähnliche Sachen. Ja? Sondern es gibt gewisse Sachen, da hält man sich dran an gewisse Standards. Und das ist so die Konvention. Und dann freut man sich normalerweise auch so, wenn die Gäste dann irgendwann wieder gegangen sind, weil man dann auch wieder alleine ist und so ein bisschen in diesen Normalmodus zurückfahren kann. Es muss eben nicht immer aufgeräumt sein, es muss nicht das beste Essen auf dem Tisch sein und so weiter. Als ich über dieses Bild nachdachte, dachte ich so, krass, ich glaube, dass viele von uns, mich eingeschlossen, die Beziehung von Gott und uns ganz ähnlich behandeln. Ich will das erklären. Ich habe manchmal den Eindruck, oder so scheint es, als wenn wir Jesus auf einen Kaffee zu uns in unser Lebenshaus einladen und dann, wenn er kommt, gern gesehener Gast, kein Problem, komm vorbei, Kuchen, Kaffee steht also auf dem Tisch, Haus ist soweit, was halt hinkriegen, aufgeräumt, dann ist er da und dann beten wir ja natürlich auch, wenn Jesus schon am Tisch sitzt und wir beten so ein bisschen abgewandeltes Tischgebet, was recht bekannt ist, oftmals so nach dem Motto, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was wir uns so ausgedacht. Gerne auf einen Besuch vorbei, wir haben eine gute Zeit, wir zeigen uns von unserer Schokoladenseite, wir haben auch nichts dagegen, wenn Jesus seine Segensgeschenke mitbringt, aber dann, nach einer Zeit, darf er auch wieder gehen, damit wir wieder unter uns sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe das bei mir festgestellt. Und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern eher als so eine erschreckende Sache, die mir in den letzten Tagen und Wochen deutlich geworden, die mir deutlich geworden ist. Ich bin schon lange Christ und ich würde gar nicht sagen, dass Jesus Gaststatus bei mir hat, sondern eigentlich bin ich davon überzeugt, der lebt in mir und ich gehöre ihm. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich ihn mehr oder weniger so behandelt habe, als wäre er Gast. Eben gern gesehen, immer mal wieder, aber nicht so richtig zu Hause. Und dann sah meine Kommunikation, also mein Gebet mit ihm eben oft genauso aus wie dieses abgewandelte Tischgebet. Ja, Herr Jesus, sei du heute mein Gast und segne bitte, was ich mir ausgedacht. Stell dich bitte dahinter, segne bitte das, was ich mir so überlegt habe. Aber bitte nicht ins Schlafzimmer, bitte nicht in den Keller, bitte nicht in die Vorratskammer oder was weiß ich, was ihr so für Zimmer habt, wo ihr sagt, naja, da gehören Gäste nicht rein. Und ich habe noch was Zweites festgestellt. Ich habe nämlich festgestellt, in meiner Beziehung zu Jesus war plötzlich sehr wenig Freude vorhanden. Also so eine Erwartungshaltung, was man ja wenigstens erwarten könnte, wenn jetzt ein besonderer Besuch kommt, dass man sagt, oh, da ist die Vorfreude, ich kann es kaum erwarten, wenn er da ist. Null. Dieses, ich will ihm entgegengehen, ich will mich darauf vorbereiten, Advent, das war eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Noch nicht mal das. Und ich habe festgestellt bei mir, so will ich nicht, dass es so bleibt. Das will ich nicht. Ich möchte gerne Veränderungen. Und ja, ich möchte gerne Veränderung auch gerade in dieser Adventszeit, in dieser Zeit, wo wir uns darauf vorbereiten, dass Jesus kommt. Und ich habe dann gedacht, so vielleicht sollte ich nochmal neu hinschauen, wie kommt Jesus denn? Wie ist das denn? Wie kommt er denn zu uns? Und das habe ich getan und an diesen Gedanken möchte ich euch gerne Anteil geben. Ich möchte dazu nur drei Kerngedanken aus diesen Texten, auch diesen längeren Abschnitten herausgreifen, wo ich denke, das sind so ganz zentrale Aussagen in diesen adventlichen oder weihnachtlichen Texten aus dem Neuen Testament. Drei Kerngedanken. Der erste ist, Jesus kommt nicht als Gast, sondern als Hausherr. Das ist der erste. Der zweite ist, Jesus kommt nicht als Wunscherfüller, sondern als Retter von unserer Schuld. Und das dritte, Jesus kommt als Immanuel, als Gott mit uns. Ich habe neulich mit Christina, meiner Frau, einen Film gesehen, der irgendwie im 18. Jahrhundert gefühlt spielte. Und das war schon interessant, andere Sitten, andere Kulturen und so weiter und so fort. Das war recht gut gemacht in dem Film. Mir ist da eine Sache aufgefallen, die ich irgendwie ganz cool fand, ganz begeisternd. Damals gab es halt auch relativ viele reiche Leute und bei denen war das aber noch viel stärker so, dass diese reichen Leute so ein komplettes Anwesen besaßen. Also die hatten nicht nur ein fettes Haus, das auch, sondern die hatten quasi wie so ein kleines Wirtschaftsbetriebsding. Ja? Also da war das Haus, aber dran angegliedert war eine Landwirtschaft, damit die sich versorgen konnten. Dann mussten die ja irgendwo ihre Wäsche waschen und was weiß ich nicht, was die da alles noch hatten, um quasi dieses Riesending zu verwalten und zu betreiben. Ganze Wirtschaftsbetriebe waren da. Und die hatten Angestellte. Und diese Angestellten waren oft auch Mitbewohner. Das war jetzt nicht so, die kamen da morgens angefahren mit ihrem Auto, stiegen aus, arbeiteten ihre 8 Stunden, fuhren wieder weg, sondern die lebten in diesem Anwesen mit. Und dann in diesem Film wurde das so ein bisschen dargestellt, wenn der Hausherr aber über eine längere Zeit weg war und dieses Anwesen verließ, dann war das für die Bewohner und für die Angestellten und so eigentlich keine so besonders gute Sache. Denn sie brauchten diesen Hausherrn, damit die grundlegenden Dinge geregelt waren. Also wenn der lange weg war, auf Reisen oder wie auch immer, dann liefen manche Betriebe nicht mehr so. Also wer traf die Entscheidung, welches Geld für wen wie bezahlt wurde? Wer hatte Zugriff auf das Geld? Wer verwaltete die ganzen Dinge? Wer regelte das, was halt da geregelt werden musste? Und so weiter und so fort. Und letztlich auch, wer stand für den Schutz dieses Anwesens? Also es war im Grunde keine so ideale Situation, wenn der Hausherr längere Zeit weg war. In den Jahrhunderten vor der Geburt von Jesus aber fühlte sich das für das Volk Israel relativ ähnlich an wie in diesem Bild. Es fühlte sich für das Volk so an, es hatte auch den Anschein, als hätte Gott sein Anwesen, nämlich das Volk Israel, verlassen. Das Volk, das er einst so gesegnet hatte, mit dem Höhepunkt unter dem König David, die wirklich ein Volk waren, was mitspielte in diesen großen Völkergeschichten, das schien irgendwie komplett von Gott verlassen worden zu sein. Und vieles lag im Argen in dieser Zeit. Sie wurden von feindlichen Mächten verschleppt, missbraucht, ausgebeutet, ermordet, dann wieder zurückgekehrt in ihr Land Israel und doch unter der Besatzungsmacht von Rom. Es war nicht so richtig ersichtlich, wie dieses Volk wieder zu der Blüte gelangen sollte. Und vieles war einfach so schwierig geworden. Und dann kamen die Fragen auf in dem Volk, wo ist Gott? Wo ist sein Segen? Wie ist das mit seinen Verheißungen, die er ja im Alten Testament reichlich gemacht hat? Hat er sein Volk vergessen? Gibt es ihn überhaupt noch? Das Haus Gottes, sein Volk, schien irgendwie verwahrlost. Wann kommt er uns zur Hilfe? Tut er es überhaupt? Wird er uns wieder segnen? Wann dürfen wir ihn wieder erleben, so wie ihn unser Volk früher erlebt hat? Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Diese Fragen, die kenne ich. Diese Fragen sind eigentlich auch meine Fragen gewesen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Die Sehnsucht nach Veränderung, der Wunsch, dass Gott in meinem Leben real wird, dass er kommt und uns seine Kraft schenkt und sie in dir entfaltet, damit sich Dinge verändern, dass er dich segnet, dass er dich beschützt. Das sind alles Fragen, die mir gar nicht so unbekannt waren, die gar nicht so weit weg waren. In dieser Zeit, in den Jahrhunderten vor Jesu Geburt, standen dann immer wieder Männer Gottes auf, Propheten, die von Gott eine Botschaft bekommen haben. Und diese Botschaften waren dann wie so Lichtblitze am Himmel des Volkes Israels. Es waren wie Hoffnungsschimmer auf eine bessere Zukunft. Ein sehr bekannter Text, es gibt viele, aber einen möchte ich euch vorlesen, der auch in diesen Tagen im Advent immer wieder vorkommt, in Predigten oder auch so manchmal. Da heißt es in Jesaja Kapitel 9, Vers 1 folgende: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern, auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Und jetzt stellt euch vor, diese Situation des Volkes Israels, verbannt, unterdrückt, unter fremden Völkern, es liegt vieles im Argen und dann so ein Text. Was weckte das für Erwartung und für Hoffnung bei diesem unterdrückten Volk Israel? Die, die so dringend auf Hilfe warteten, die Gottes Eingreifen herbeisehnten. Was weckt das bei dir für Erwartung? Wenn du dein Leben anschaust, wo spürst du diese Sehnsucht nach mehr, nach Eingreifen Gottes? Und was denkst du, braucht es, damit diese Sehnsucht, deine Sehnsucht erfüllt wird, ausgefüllt wird, befriedigt wird? Was oder wen suchst du? Und seht ihr, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Vorschläge. Den richtigen Partner fürs Leben. Ein Freund oder eine Freundin, der dich liebt und nie enttäuscht. Es ist das, was du suchst oder wen du suchst, um diese Sehnsucht nach mehr im Leben zu füllen? Oder es ist ganz banal, der neue Computer, der dich mithalten und mitspielen lässt? Es ist der weitere Sprung auf der Karriereleiter? Es ist die harmonische Familie und die lieben Kinder? Es ist eine wachsende, coole Gemeinde? Ist es mehr Anerkennung für uns Christen in Potsdam? Egal, was ist es? Wisst ihr, so ähnlich hätte die Wunschliste vieler Juden damals auch ausgesehen. Gott greif ein und vertreibt die Besatzungsmacht aus unserem Land, stand ganz oben auf der Liste. Sorg dann für gute Ernten und Wohlstand, war mit Sicherheit Punkt 2. Schenk uns Gesundheit und Ansehen und lass uns als Volk groß werden. Auch ganz oben in den Top 10. Mach uns wieder zu einem großen Volk, zu dem alle Welt aufsieht. Ebenfalls in den Top 10 und so weiter. Kurzum, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was wir uns so ausgedacht. Und mit so einem Jesus, mit so einem kommenden Jesus, hätte keiner ein Problem gehabt. Das finden wir im Neuen Testament in ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Als Jesus das Brot vermehrt und alle satt werden, sagen sie, super, wir machen dich zum König. Was Cooleres gibt's nicht. So ein König, der sozusagen das Brot da auch noch am Fließband liefern kann, sowas brauchen wir. Und Jesus entzieht sich dem und sagt, nein, der König bin ich nicht. Aber mit so einem Jesus, Herr Jesus sei unser Gast und segne, was wir uns so ausgedacht, hätte keiner Probleme gehabt. Aber Jesus kommt nicht als Gast, sondern er kommt als Hausherr. Das ist der erste wichtige Punkt. Und Johannes schreibt das am Anfang seines Berichtes über Jesus direkt im Johannesevangelium. Da schreibt er, da trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Das war Johannes der Täufer, auf den Johannes hier Bezug nimmt. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, nämlich Jesus, das wird in dem Text sehr deutlich, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, Jesus, aber die Welt, und jetzt kommt's, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Oder Luther übersetzt anders, vielleicht noch ein bisschen treffender. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, in sein Anwesen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, wie die Juden normalerweise, noch durch menschliches Wollen, also ich entscheide mich jetzt dazu, ich will jetzt mal Kind Gottes sein, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Was bedeutet das, dass Jesus als Hausherr kommen will und kommt und nicht als Gast? Was bedeutet das, dass Jesus in dein Leben so einziehen will? Das erste, ganz grundlegende, du musst und du kannst nicht aufräumen. So einfach. Du musst und du kannst nicht aufräumen. Jesus kommt nicht als Gast, den du deine Schokoladenseiten präsentierst und alles schön herrichtest und sagst, fühl dich schön wohl, aber bitte nach 5 Tagen oder 2 Tagen oder nach 3 Stunden, geh wieder. Du musst nicht aufräumen. Und das, was aber auch dazu gehört, ist, du kannst davon ausgehen, wenn Jesus kommt, wird er aufräumen. Er wird alle Räume sehen wollen. Und er weiß, was als erstes getan werden muss. Und wir müssen ihm vertrauen, dass er weiß, was er tut. Das Zweite, was das bedeutet, ist, er kommt mit einem Besitzanspruch an dein Leben. Er kommt und sagt, pass auf, du gehörst mir, ich habe dich geschaffen, wie Johannes es sagt. Ich weiß quasi, was für dich das Beste ist. Ich habe dich gemacht von Anfang an, jede Faser deines Seins kenne ich. Und du gehörst mir. Du gehörst nicht dir selber, wie wir oft denken. Du gehörst nicht irgendwem anders. Nein, du gehörst mir. Mit diesem Besitzanspruch kommt Jesus in unser Leben. Das, was wir tun müssen, ist, ihm die Schlüssel zu all unseren Räumen geben. Und sagen, pass auf, Jesus, eigentlich habe ich keinen Bock, dass du da reinguckst. Da liegt so manche Leiche im Keller. Ich vermute, Jesus wird genau da anfangen aufzuräumen. Aber ihm diesen Schlüssel zu geben, zu sagen, hier, bitte, das fällt uns oft so schwer, oder? Aber ich glaube, das gehört mit dazu, auch im Advent, dass wir uns neu bewusst machen, wem gehören wir eigentlich? Wem folgen wir eigentlich? Wem dienen wir eigentlich? Uns selber oder Jesus? Jesus kommt nicht als Gast, sondern als Hausherr. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es euch nicht anders als mir auch, gerade an diesem Punkt haben wir so unsere Probleme, weil es so in uns eingebohrt ist und so natürlich für uns ist, dass wir denken, wir bestimmen selber über unser Leben. Wir gehören uns selber. Aber wenn Jesus sagt, tu das, dann möchte er, dass wir das tun. Und wenn Jesus sagt, geh dahin, dann möchte er, dass wir dahin gehen. Warum? Weil wir ihm gehören. Paulus, der große Apostel, für den war das klar. Klar in dem Sinne, das ist das Normalste der Welt, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir unseren Besitzanspruch abtreten an ihn. Er schreibt im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist es. Das bedeutet es, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen, unseren Besitzanspruch abzugeben. Und es fällt uns oft so schwer. Aber es fällt uns auch deswegen schwer, weil wir oftmals Gott gar nicht richtig kennen. Wir denken, das kostet uns alles und es wird nur schlecht. Aber wir täuschen uns. Wer ist Jesus in deinem Leben? Gast oder Hausherr? Als was erwartest du Jesus in deinem Leben? Ich finde eine sehr wichtige Frage. Sehr grundlegend, aber immer wieder relevant. Der zweite Kerngedanke, Jesus kommt nicht als Wunscherfüller, sondern als Retter von unserer Schuld. Stell dir mal für einen Moment vor, du wärst so ein Anwesenbesitzer. Sind ja schöne Gedanken, insbesondere wenn man nur eine Mietswohnung hat. Stell dir vor, du hast das, viele Ländereien, Güter und so weiter und so fort. Dickes Haus und so, was immer dazugehört. Ja? Jetzt bist du eine Weile weg und dann kommst du von den Reisen nach Hause und das Erste, was du erfährst bei deiner Ankunft, super, dass du wieder da bist, Hausherr, wir haben hier ein paar Probleme. Das Erste ist, der Hühnerstall ist kaputt. Die Hühner, die laufen die ganze Zeit auf dem Hof rum und so weiter und so fort. Und ach, das Hühnerhaus ist kaputt, das muss repariert werden. Der Traktor hat Anlassprobleme, bitte kümmere dich. Und du erfährst, der komplette Keller ist geflutet, das Fundament des Hauses droht unterspült zu werden. Und jetzt meine Frage, worum würdest du dich als weiser Hausherr als erstes kümmern? Um den Traktor? Um den Hühnerstall? Oder um das Fundament? Doch wohl um das Fundament, denn wenn das Ding einstürzt, das Fundament unterspült wird, der Keller sozusagen komplett feucht ist und so, dann hast du nichts mehr, dann kann der Hühnerstall noch so toll sein, aber du wirst dann sozusagen auf dem Hof umherlaufen und nichts mehr machen können. Du musst dich als erstes um das Fundament kümmern, das trockenlegen, wieder befestigen und so weiter und dann kümmerst du dich um den Hühnerstall und um den Traktor und was weiß ich noch alles. Und seht ihr, genau das ist das, was Jesus tut in unserem Leben. Er kümmert sich zuerst um das zentrale Problem, das, was unser Lebenshaus ultimativ bedroht. Und das ist die Sünde, die Auflehnung gegen Gott, unsere Rebellion und Trennung vom Vater, der Quelle des Lebens. Das ist es, worum Jesus sich als allererstes kümmert. Und wir lesen das in der Ankündigung des Engels im Matthäus-Text, den wir eben gehört haben. Der kommt zu Josef, weil Josef natürlich ein Problem hatte. Ja? Er war mit Maria verlobt und plötzlich ist sie schwanger und er weiß, er was nicht. So, und das fällt ja bis heute vielen schwer zu glauben, dass Gott so mächtig ist, dass er auch eine Frau schwanger werden lassen kann, ohne einen Mann. Also ich weiß auch nicht, ob das eher so ein Mannproblem ist, dass wir denken, das muss aber doch an uns liegen. Aber egal, auf jeden Fall, ich glaube, zu 100% ist überhaupt kein Problem mehr für Gott. Maria ist schwanger, Josef kann es sich nicht erklären. Und Josef war ein cooler Typ, der sagt sich, naja gut, okay, finde ich jetzt nicht so prickelnd, ich fühle mich schon betrogen, aber ich möchte Maria sozusagen nicht an den Henker ausliefern, ich möchte sie nicht sozusagen degradieren. Ich mache das auf so eine Art und Weise, dass es mehr so aussieht, als hätte ich die Flucht ergriffen und dann gucke ich, dass ich mir woanders eine Existenz aufbaue. Und in der Nacht, wo er das machen will, kommt der Engel, erscheint ihm der Engel und sagt ihm Folgendes: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, also zu heiraten. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sündern. Jesus, die Bedeutung bedeutet Retter von den Sünden, der Retter in dem Fall. Und seht ihr, was ist das für eine Botschaft? Der Name, dem diesem Kind gegeben werden soll, ist Programm. Ist das, worum Jesus sich zentral bei seinem ersten Kommen kümmern wird. Und das ist so eine krasse Botschaft, dass uns vergeben ist, dass unsere Schuld vergeben ist. Die vielen falschen Taten, Worte, Motive, Gedanken, meine Ignoranz Gottes, ja manchmal meine Feindschaft ihm gegenüber, mein selbstsüchtiges Verhalten, all das ist mir vergeben. Und Jesus geht sogar noch weiter, er hat mich auch vom Zwang befreit, sündigen zu müssen. Ich kann mich wieder entscheiden, will ich ihm folgen oder will ich ihm nicht folgen. Das ist Befreiung von dem Zwang, ich muss sündigen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich kann das nur von mir selber sagen. Das sind manchmal so Sachen, die klingen auch schon wie alle Jahre wieder. Schon wieder. Ja, tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Ja, so nach dem Motto, ich kann es nicht mehr hören. Ja, natürlich ist das cool, dass Jesus mir vergeben hat, aber irgendwie, ja, ist okay, aber es reißt mich nicht vom Hocker. Und seht ihr, da kann ich gar keinen Vorwurf machen, weil ich das von mir selber auch kenne. Aber ich glaube, gerade an diesem Punkt kommt Advent ins Spiel, kommt diese Sehnsucht ins Spiel zu sagen, Jesus, das hat dich alles gekostet, ich will es wieder neu verstehen. Ich will wieder neu staunen darüber, was du für mich getan hast. Ich will das eher begreifen, was das bedeutet. Und seht ihr, wenn du Gott kennenlernst, besser kennenlernst, tiefer kennenlernst, in seinem Wort, im Erleben, ihn kennenlernst mit seiner abgrundtiefen Liebe, die er für dich hat und gleichzeitig mit seinem Maßstab und seiner Heiligkeit konfrontiert bist und dann erkennst, wie wenig du liebst, wie sehr du seine Maßstäbe ignorierst und wie es in deinem Herzen wirklich aussieht, dann beginnst du langsam zu verstehen, was das für ein enormes Geschenk ist, das Jesus dir vergibt. Und zwar, ich will mal sagen, brutto. Also nicht, was bisher gewesen war, okay, und jetzt versuch mal bitte, ein ordentliches Leben zu führen, sondern komplett. Das, was gewesen ist, das, was ist und das, was kommt. Jesus hat es vollkommen vergeben. Es ist vollbracht, waren seine Worte am Kreuz. Das ist so krass, das ist so krass, dass wir als solche Menschen, die so gottfern manchmal leben, die Jesus als Gast behandeln, dass uns so vergeben worden ist, dass wir so angenommen worden sind. Und wenn du verstehst, was es bedeutet, dass er dir nicht nur vergeben hat, sondern dich zu seinem Kind gemacht hat, zum Gotteskind, zu Priestern und Königen, wie es in Petrus heißt. Wenn du das verstehst, dass das mit keinem Geld dieser Welt hätte erkauft werden können, du hast es nicht verdient in keinster Weise, sondern es ist pure Gnade, dann beginnen wir zu verstehen, dass das im wahrsten Sinne des Wortes gute Nachrichten sind. Eine gute Nachricht, das Evangelium. Advent, der Retter, Jesus, kommt. Wen oder was suchst du im Advent? Was suchst du, was diese Sehnsucht, die vielleicht in dir nur ganz bisschen vorhanden ist, was dir das sozusagen stopft und füllt? Suchst du bei Gott jemanden, der kommt als Wunscherfüller, der seinen Segen dalässt, dann aber auch bitte wieder gehen kann, bis man ihn wieder braucht? Suchst du jemanden, der dich erfolgreich, schön, einflussreich, wie auch immer, gesund machen soll? Oder suchst du den, der dein zentrales Problem anpackt als erstes, nämlich deine Trennung von Gott und dich begnadigt, dir vergibt und dich zum Kind Gottes macht? Dieser Jesus ist gekommen. Das dritte und letzte. Jesus kommt und bleibt als Immanuel, Gott mit uns. Jesus kommt und bleibt als Immanuel, Gott mit uns. Da heißt es weiter in den nächsten Versen im Matthäus-Evangelium, das ist aber alles geschehen, das sagt der Engel, beziehungsweise das ist der Kommentar von Matthäus, in dem Fall, nachdem der Engel das gesagt hat. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht in Jesaja. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Und das heißt, Jesus ist nicht gekommen, um danach 2 Stunden wieder zu gehen, sondern er bleibt. Gott bleibt. Gott ist bei uns. Gott wohnt bei uns. Gott zieht, wenn man so will, bei uns ein. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, die finde ich total faszinierend. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gelesen habt. In der Geschichte von Mose ist das. Da wird Mose vor die Wahl gestellt, wie es mit dem Volk Israel weitergeht. Und dann stellt ihm Gott quasi die Option, pass auf Mose, du kannst jetzt alleine weitergehen. Ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf, so ungefähr. Es geht nicht mehr, das Volk ist so widerspenstig und so weiter und so fort. Und Mose wusste ganz genau, was das bedeutet. Und er insistiert und sagt, Gott, ich gehe keinen Zentimeter, wenn du nicht mitgehst. Dass Gott mit uns ist, ist das alles Entscheidende, das alles, alles Entscheidende. Und Jesus kommt. Seht ihr, es ist eine Sache, ob Gott quasi uns mal in dem Sinne besucht, dass er uns ein bisschen Segen überschüttet oder hier mal ein bisschen lenkt oder da mal ein bisschen lenkt. Ja, wenn wir einen Segens, einen Wunscherfüller wollen, dann ist das nett, dann ist das schön. Aber wir wollen ja dann trotzdem sozusagen unser Leben weiterführen. Aber Gott selber sagt, nein, ich komme nicht als Gast, als Wunscherfüller. Ich komme als Hausherr, ich komme zurück in meine Welt, ich will mein Volk und ich will ihr Gott sein. Und mitten bei ihnen wohnen, in ihnen, bei ihnen drin sein. Ich will sozusagen ihr Gott sein. Ich will diese Beziehung wieder, die wir von Anfang an hatten. Und deswegen ist Jesus der Immanuel, der Gott mit uns, der kommt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, vorher und nachher, hat er seinen Jüngern ja immer deutlich gemacht, pass auf, ich bin nicht mehr so lange bei euch. Ich gehe wieder zum Vater. Und kein Wunder, dass die Jünger in Aufregung versetzt waren, sagen, hä? Wie, du gehst wieder. Nach der Auferstehung, ja, da sagt er ihnen so, ich gehe wieder zum Vater. Und sie so, wieso gehst du jetzt? Jetzt bist du doch gestorben und auferstanden. Jetzt müsst's doch losgehen. Warum willst du denn jetzt sozusagen uns alleine lassen? Und dann sagt ihnen Jesus etwas ganz Wichtiges. Jesus sagt ihnen, ich gehe nicht. Im Gegenteil, ich komme sozusagen, aber nicht nur zu euch begrenzt hier in Israel, sondern ich komme zu allen Menschen, die mich aufnehmen, auf die ganze Erde gleichzeitig durch den Heiligen Geist, der auch als Geist Jesu Christi bezeichnet wird, die dritte Person der Dreieinigkeit. Er sagt das im Johannesevangelium. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Als Christen läuft die Nummer Kevin allein zu Hause nicht. Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt, ja? Wo alle abhauen und er ist an Weihnachten allein zu Hause, muss gucken, wie er klarkommt. Aber wir leben häufig wie Kevin allein zu Hause. Wenn wir Jesus als Gast in unserem Leben bezeichnen, dann kann er irgendwann gehen und wir wollen sozusagen schön allein zu Hause bleiben. Aber Jesus sagt, ihr bringt euch um alles, ihr bringt euch um alles. Es geht darum, dass ich euch den Heiligen Geist geschenkt habe und eben mit dem Heiligen Geist bin ich bei euch für alle Tage bis in Ewigkeit. Und ich glaube, das gilt es zu verstehen, auch im Advent. Jesus ist nicht einfach eine Idee, nicht irgend so ein Automat, an den wir hin und wieder mal gehen, wenn wir was brauchen. Nein, er ist Gott selber, der lebendige Gott. Und der ist da, der wohnt in uns. Und dieser Heilige Geist verherrlicht Jesus in uns. Er befähigt uns zum Dienst. Er hilft uns, Christus vor anderen zu bezeugen. Er steht uns bei. Er spricht zu uns. Er führt uns. Er befähigt uns. Er räumt auf unser Lebenshaus. Er gibt uns Kraft, er heiligt uns, er lässt uns zu Gott, den Vater, beten, er lässt uns Gott anbeten und so weiter und so fort. Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk, der lebendige Gott in uns. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Überlegt euch das mal. Vielleicht geht es dir ähnlich gerade im Advent wie mir, wo du merkst, es entflammt in dir so eine Sehnsucht nach mehr, nach Gott in deinem Leben, nach Realität Gottes. Aber vielleicht merkst du, das schlummert nur so. Und du fragst dich vielleicht, ja, was soll ich denn tun? Wie kann ich mich denn vorbereiten in Erwartung auf Gott? Und ich glaube, es gibt ein paar konkrete Schritte. Und das will ich zum Schluss noch sagen. Das Erste ist, nimm deine Sehnsucht in dir wahr. Auf wen oder was wartest du? Frag dich mal, auf wen oder was wartest du? Was erwartest du? Womit hast du versucht, diese Sehnsucht zu erfüllen? Mit allem, außer mit Jesus? Welches Bild ist in deinem Kopf von Jesus? Ein gern gesehener Gast, der ein Päckchen voll Segen mitbringt, damit es dir gut geht und dann aber auch bitte wieder nach Hause gehen kann? Oder der Hausherr? Nimm deine Sehnsucht in dir wahr, auf wen oder was wartest du? Und dann bleib aber nicht dabei stehen, sondern bekenne Jesus falsche Haltung. Falsche Dinge, mit denen du versucht hast, diese Sehnsucht zu füllen. Sag's ihm. Ich meine, er weiß es eh, aber er möchte, dass wir das erkennen und es ihm sagen. Und sagen, hey, es tut mir so leid, dass ich dich quasi immer nur als Gast in meinem Leben haben wollte. Aber ich brauche dich. Ich brauche dich mit jeder Faser meines Seins. Und das Dritte ist, bitte ihn, als Hausherr in dein Leben einzuziehen. Wenn er das eigentlich schon ist, dann sag's ihm nochmal neu, dass er herzlich willkommen ist und ihm dieses Anwesen, du ihm gehörst. Und dann gib ihm die ganzen Schlüssel zu den Räumen und sag ihm, du hast Zugang zu allem, wohin du willst, zu meinen geheimsten Gedanken, zu meinen tiefsten Befürchtungen, zu meinen größten Sehnsüchten. Und das Vierte ist, vertraue darauf, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, sie dir vergeben hat und du sein Kind bist. Glaub das, halt daran fest, auch wenn dir dein Inneres manchmal anderes einreden will, gerade wenn wir Dinge falsch gemacht haben. Vertraue darauf und lebe aus dieser neuen Identität als Kind Gottes. Und dann das Fünfte, lebe voller Erwartung mit und aus dem Heiligen Geist. Jeden Tag bitte ihn, dich auszufüllen. Bitte ihn, dir Christus groß zu machen, dich zu befähigen, dir Kraft zu geben. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Und wisst ihr, was dann passiert? Und das ist so cool, wenn wir uns so immer wieder neu Gott hingeben und sagen, da bin ich, so bin ich, ich möchte aber, dass du in mein Leben kommst und ich gehöre mir nicht selber und ich möchte das tun, was du willst und ich möchte, dass du mein Haus aufräumst und es so gestaltest, wie es dir gefällt. Dann passiert etwas, was wir lesen in Sacharja, das ist auch ein adventlicher Text, der wird hinterher zitiert, als Jesus nach Jerusalem einzieht, auf dem Esel, kurz vor seiner Kreuzigung. Da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns, dass diese adventliche Freude einkehrt. Und ich glaube, das ist sozusagen das Nebenprodukt, denn der Heilige Geist bringt Friede, Freude, Liebe, Geduld, Selbstbeherrschung, Sanftmut. All das bringt der Heilige Geist mit sich. Und wenn wir ihn in unser Leben lassen, dann können wir voller Erwartung, voller Vorfreude in diesem Leben sein auf das, was Gott in und durch uns tut. Und er wird uns definitiv mit Freude beschenken, mit einer Freude, wie man sich in der Ernte freut, dass man jauchzt und sich freut. Ich habe Gott in meinem Leben, den Immanuel. Amen.